Lass uns nicht hier redend die Zeit verlieren und länger. Nicht aufschieben das Werk, das je zu der Gott uns vertrauet, auf den und heiß ausrufend die Herolde rings der Achaier. Erzumpanzertes Volk umher bei den Schiffen versammeln, wir am Wollen gesellt das weite Heer der Achaier. Alle durchgehen, um schneller die wütende Schlacht zu erregen. Nach diesen Zeilen beginnt Homer, die versammelten Truppen der Achaier aufzuzählen. Dabei nennt er die Anzahl der Schiffe, die jeweiligen Anführer der Kontingente sowie die Herkunftsorte. König Agamemnon führt insgesamt 100 Schiffe aus Mykene, Korinth, Helike und anderen Orten der Aulis sowie Korinthia, also die Region Korinthia, nach Troja an. Der alte König Nestor 90 Schiffe, die aus Pylos und ebenfalls anderen Orten Messeniens stammen. Und es folgen noch weitere Nennungen, die uns heute sehr bekannt sind, also diese mythischen Helden wie Achilles, Ajax und Menelaos. Die Personen mögen mythologisch sein, doch die genannten Städte waren sehr real. Eine Kultur, zugeordnet, die nach dem prächtigen Palast des Agamemnon benannt wurde, nämlich Mykene, tauchen wir heute endlich ein in die mykenische Kultur, von der wir doch sehr oft gesprochen haben und in den letzten Episoden immer wieder erwähnt haben. Eine Kultur umrankt von Mythen und Legenden sowie verbunden mit dem Ende der Bronzezeit. Ein Land, umgeben vom Meer, durchzogen von Bergen, Hügeln, Buchten und Inseln. Ein Land, das wir heute Griechenland nennen. Ein Land, wo sich Mythen altvergangener Zeit, geprägt von Götter- und Heldensagen, abgespielt haben sollen. Ein Land, von wo aus einst 1000 Schiffe nach Troja aufgebrochen sein sollen, wo Demokratie und die Olympischen Spiele geboren wurden, als auch große Architektur erschaffen wurde. Ein Land großer Menschen aus der Philosophie, Kunst, Politik und des Krieges. Kai Rete, ich bin Alina und es freut mich, dass ihr zu meinem Podcast Alternative History gefunden habt. Hier werden Themen rund um das altertümliche bzw. antike Griechenland behandelt, von der Bronzezeit bis zum Hellenismus, vom alltäglichen Leben bis zu großen politischen Ereignissen. Von Menschen, deren Namen in die Geschichte eingegangen sind und auch jene, die fast in Vergessenheit geraten sind oder weniger Beachtung geschenkt bekommen haben. In meiner ersten Reihe möchte ich gerne einen Überblick zur Bronzezeit Griechenlands aufbereiten. Eine Zeit, wo gegen Ende der Trojanische Krieg stattgefunden haben soll, als auch die minoische und mykenische Kultur ihre Blüte fand, die ersten großen Zivilisationen Europas. Bevor wir heute einsteigen und wir auch das hauptsächliche Thema, das ich ausgesucht habe und aufbereitet habe, gemeinsam erkunden, möchte ich ein paar Eckpunkte geben zur mykenischen Kultur selbst. Nämlich, diese wurde von Heinrich Schliemann entdeckt. Ich schreibe mal entdeckt unter Anführungsstriche, weil er hat den Ballast von Mykene freigelegt. Ich denke, er hat zumindest ja den Ort gefunden und dann auch das ein Grab freigelegt, wo diese berühmte Goldmaske gefunden wurde, die er auch die Goldmaske des Agamemnon genannt hat. Er war ein sehr, sehr großer Fanboy und allgemein Fan der Ilias. Dementsprechend hätten sich die Namen von Funden von diesen mythologischen Figuren ab. Und als eben die mykenische Kultur entdeckt wurde, hatte man zunächst gemeint, dass dies die allererste Hochkultur Europas war. Ein paar Jahre später, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen im Kopf, hat man aber dann die minoischen Paläste entdeckt und ist dann draufgekommen, dass diese noch älter sind als die mykenischen Paläste und dementsprechend diese Kultur lange, lange vor ihnen existiert hat und wirklich die allererste uns bekannte Hochkultur Europas ist. Mykene bleibt nichtsdestotrotz die allererste Festlandhochkultur Europas. Und ebenfalls, damit wir wissen, wo und wann wir uns bewegen, möchte ich euch einen schnellen Überblick geben zum zeitlichen Rahmen, den wir teilweise schon kennengelernt haben, als auch die Geografie, also die Regionen, in denen wir uns befinden in Griechenland. Wo wir uns befinden, haben wir schon in der allerersten Episode über die Festlandkulturen des Hellenikums gelernt, also der ersten Festlandkulturen, bevor die Mykener aufgetaucht sind. Und dort haben wir uns befunden von der Peloponnes bis hin zu Thessalien, das weiter im Norden Griechenlands liegt.
Aber wir werden uns im Verlauf der Mykena, also nicht nur in dieser Episode, sondern auch in den kommenden Episoden, andere Orte ansehen in der Ägäis, weil eben die mykenische Kultur sich auch auf den Inseln ausgebreitet hat. Und nicht nur den Inseln, die auf der Ägäis liegen, sondern auch die westlich liegen von Griechenland, nämlich die Ionischen Inseln im Ionischen Meer. Und wie wir auch auf den Minoren gelernt haben, dass diese von der mykenischen Kultur einverleibt worden sind. Und wann befinden wir uns? Das haben wir auch schon abgedeckt. In der allerersten Episode hören wir auf mit dem Mittelhellarikum. Und das ist unser Start bei der mykenischen Kultur. Somit ist die mykenische Kultur in der späthellarischen bzw. mykenischen Zeit verortet. Und diese beginnt circa um 1600 vor Christus, manche datieren es noch früher. Das ist immer sehr vage und sehr schwer festzulegen an einem fixierten Zeitpunkt. Deshalb müssen wir dort ein bisschen großzügiger sein. Und diese Zeit wiederum, also von den Mykenern, ist, wie wir bereits von den Minoern kennen, in eine Vorballastzeit, Ballastzeit sowie Nachballastzeit eingeteilt. Dabei beginnt die Vorballastzeit bereits teilweise im Mittelhelladikum, also um ca. 1800 bis 1700 vor Christus. Und das Ende der mykenischen Zeit und somit der Nachballastzeit verorten wir bei ca. 1050 bis 1000 vor Christus. Wir haben jetzt die Zeit und den Ort abgeklärt, und möchte euch aber ebenso auch einen Kontext dazu geben, wie jetzt grob diese Kulturlandschaft ausgesehen hat mit den berühmten Palästen, die uns auch alle in den Kopf kommen, sobald wir an die Mykener denken, so wie es bei den Minoern ist. Nämlich mit dem Beginn der mykenischen Kultur ist noch lange nicht der Beginn der Paläste. Wir haben bereits gehört, dass die Anfänge bis ins Mittelhelladikum teilweise reichen. Und so können wir, bevor es Paläste gegeben hat, bereits reich ausgestattete Schachtgräber vorfinden. Vor allem auf der Argolis, auf der Peloponnes, wo eben auch Mykene liegt. Und diese identifizieren wir bereits ab ca. 1680 vor Christus. Diese werden dann von den Tholos-Gräbern abgelöst, die wir unter anderem auch in Pylos, Mykene, Orchomenos und Kefalonia finden. Und diese Tholos-Gräber, ich nenne sie Bienengräber, ich glaube, sie haben ganz eine andere Bezeichnung, aber es sind so Art Hügelgräber, die aufgegraben wurden. Man geht in einen Gang hindurch zu diesen, und in diesen Tholos-Gräbern sind die Größen können variieren. Ich war selbst in verschiedenen. Wurden über Generationen hinweg Familien bestattet oder Dynastien, wie man vermutet. Aber das ist ein Thema, das wir ein anderes Mal anschneiden. Außerdem lässt sich die Ausbreitung der Kultur auch durch die sogenannte mykenische Keramik feststellen und nachverfolgen, wo eben in der Spätphase zunehmend mehr Menschen dargestellt wurden auf Vasen und anderen Behältern und nicht nur bloß Pflanzen, Tiere und andere Formen wie geometrische Formen. Und dann ab ca. 1400 können wir beobachten, dass sich einige Siedlungen allmählich zu den Palästen und Zentren entwickeln, wie wir sie uns eben vorstellen. Und was meine ich mit Zentren? Es gab größere Siedlungen, die keinen Palast hatten. Das kennen wir auch von den Minoern. Und ja, das war auch bei den Mykenern der Fall. Es musste nicht unbedingt jede große Stadt, ich nehme mal Stadt mit Anführungsstriche für die damaligen Verhältnisse waren diese Siedlungen sehr, sehr groß. Es war wie eine große Stadt für sie. Und diese mussten eben nicht immer ein Palastzentrum haben oder ein Palast haben. Die meisten größeren Zentren und Paläste finden wir auf der Argolis, Messenien, Böotien und Attika. Ebenfalls waren die meisten von ihnen befestigt. Und Gräber wurden mit ihrem Auftauchen noch reicher ausgestattet. Und es wird vermutet, dass diese Zentren von Fürsten bzw. Kleinkönigen regiert wurden. Und das wären Mykene und Tiryns auf der Argolis, Pylos in Messenien, Orchomenos, Gla und Theben in Böotien, Athen in Attika und Iolkos in Thessalien. Daneben gibt es eben auch unzählige weitere kleinere und größere Siedlungen, die von der mykenischen Kultur beeinflusst worden waren bzw. diese angehörten. Wir finden diese verteilt. Vor allem sehr stark auf der Peloponnes, davon konzentriert er auf der Argolis und im Süden der Peloponnes, aber auch in Attika, Böotien, Euböa, Thessalien und weitere Regionen in der Ägäis. Und es wird vermutet, dass jene Siedlungen bzw. besiedelte Regionen der Herrschaft eines Palastzentrums, soweit es in der Nähe gelegen ist, untergeordnet waren. Und somit haben wir mal den Rahmen, wo wir uns bewegen und wann wir uns bewegen und können in unsere Thematik heute reinstarten. Aber was meine ich mit Thematik? Wie ihr bereits gemerkt habt, war meine Herangehensweise zu den Kykladen und den Festlandkulturen und Minoren teilweise sehr unterschiedlich. Bei den Minoren habe ich es ja auch bevorzugt, jetzt keine lineare Erzählung zu machen. Das werde ich auch bei den Mykenern so machen. Allerdings werde ich bei den Mykenern auch noch etwas ein bisschen anders machen. Nämlich, dass ich die verschiedenen Aspekte der mykenischen Kultur und ihrer Gesellschaft einzeln behandeln werde. Warum mache ich das? Es liegt einfach daran primär, ich bin etwas gebiased, weil ich mich weitaus mehr mit der mykenischen Kultur beschäftigt habe, auch in den letzten Jahren, als den Minoren. Dementsprechend kenne ich mich auch mit den Mykenern einfach besser aus. Zweitens, da wir eben ihre Sprache und Schrift entziffert haben, wissen wir viel, viel mehr über die Mykener als über die Minoer, was unglaublich spannend ist und richtig, richtig cool. Und deswegen möchte ich das ehrlich gesagt niemandem vorenthalten, diese Informationen, weil wir einfach so viel genauer oder genauer als die Minoer nachzeichnen können, wie die Mykener gelebt haben und wie sie sich organisiert haben und welche Aspekte des Lebens auch im Alltag sie gehabt haben, wenn man das so sagen kann. Und dementsprechend werde ich heute mit einem Thema bereits anfangen, nämlich dem Militär der Mykener. Warum das Militär? Wir haben die Mykener nahezu fast immer verbunden mit Kriegseinfällen erwähnt, vor allem bei den Minoren. Und da kam ja oft auch diese Eroberung bzw. Invasion der Mykener auf Kreta vor. Und ich möchte auch eben dieses Thema behandeln heute, um zu sehen, ob es überhaupt wirklich möglich gewesen wäre für die Mykener, dass sie Kreta gewaltvoll erobert haben und warum sich das vielleicht auch über mehrere Generationen hinweg gestreckt hat und nicht in einem Klatsch passiert ist, sagen wir es mal so, oder drücken wir es mal so aus. Also heute erforschen wir, ob die Mykener wirklich so ein kriegerisches Volk waren, wie sie vermutet werden. Und ob sie diesen mythischen Mykenern aus der Ilias irgendwie ähneln, beziehungsweise ob das vielleicht sogar die Ilias beeinflusst haben könnte. Und am Schluss wollen wir dann diese Fragen beantworten können. Gehen wir zurück zu den Tholos-Gräbern. Denn allgemein werden diese Gräber, die mit dem Aufkommen der Mykener vermehrt vorkommen, als Kriegergräber bezeichnet. Wir haben auch bei den Minoern gesehen, dass diese Kriegergräber vermehrt aufkommen, nachdem sie von der mykenischen Kultur einverleibt wurden. Ein sehr gut untersuchtes und bekanntes Beispiel aus der Archäologie ist das Grab des sogenannten Greifenkriegers. Dieses wurde 2015 in Pylos in Mycenien freigelegt. Und darin haben wir ein männliches Skelett vorgefunden mit insgesamt 3500 Objekten, die mit diesem Mann bestattet worden sind. Dazu gehörten unter anderem Schmuck, Siegelringe, Gold- und Silberartefakte, aber auch besonders wichtig, aufgrund der Namensgebung, Waffen aus Bronze und eine Rüstung. Aber gehen wir mal zunächst zum Greifenkrieger. Denn was wissen wir denn über ihn? Beziehungsweise können wir über ihn erzählen und kann er uns auch Einblicke in die mykenische Gesellschaft gewähren, dieser kriegerischen mykenischen Gesellschaft? Allgemein wird die Errichtung des Grabes auf ca. 1500 bis 1450 vor Christus datiert und somit vor bzw. um die ersten Angriffe herum auf Kreta. Gestorben ist der Greifenkrieger mit ca. 30 bis 35 Jahren und er wird auf eine Körpergröße von ca. 1,52 Meter geschätzt. Weil man Kämme vorgefunden hat, wird vermutet, dass er ein langes Haar hatte und man hat auch eine Rekonstruktion seines Gesichtes gemacht. Das zeigt, dass seine Augen näher beieinander liegen und er einen ausgeprägten Kiefer hatte. Wen es interessiert, googelt es mal, das Bild findet man recht schnell. Die Fülle und Art der Grabbeigaben zeigt, dass er eine hohe Stellung inne gehabt haben muss und primär wird davon ausgegangen, dass er ein Krieger war. Neben den Waffen und der Rüstung indizieren es auch Abbildungen von Kämpfen bzw. Schlachten auf Objekten wie dem Siegelring. Man vermutet aber auch, dass er ein Priester hätte sein können, da auch Objekte gefunden wurden, die eher mit religiösen Ritualen verbunden werden. Wobei ja auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass er vielleicht beide Rollen inne gehabt hat. Sprich, er war ein Krieger, der zugleich auch eine religiöse Rolle eingenommen hat, in Form von Ritualen oder für bestimmte Feste. Man hat sich auch die DNA des Greifenkriegers angesehen und untersucht und andere Aspekte wie beispielsweise die Ernährung. Dabei hat man diese mit anderen Überresten von Menschen aus dieser Region und um ungefähr dieselbe Zeit verglichen, denn wichtig hier anzumerken ist, dass das Grab des Greifenkriegers nicht das einzige Grab an diesem Ort ist, das gefunden wurde. Es befinden sich allgemein mehrere Tholos-Gräber in Pylos. Ich war selbst dort, man kann das nur jedem empfehlen, man kann sich das sehr viel ansehen. Und diese Gräber wurden über mehrere Generationen hinweg von Familien für Bestattungen von Familienmitgliedern genutzt. So hat man herausgefunden, dass männliche Individuen mehr Protein zu sich genommen hatten als weibliche. Sprich, Männer hatten, wie wir auch von Ritualen aus den antiken Griechenland kennen, öfter Fleisch gegessen als Frauen. Außerdem wissen wir inzwischen, dass der Greifenkrieger aus der Region, wo er starb, ursprünglich stammte und dort auch sein Leben verbracht hatte. Das würde auch mit DNA-Untersuchungen übereinstimmen, die wir aus Episode 1 kennen, wo man die Einwanderung bzw. Zuwanderung von Menschengruppen aus dem Osten und deren Vermischung mit der indigenen Bevölkerung zu einem viel früheren Zeitpunkt stattgefunden hat, nämlich vor dem Mittelhelladikum als ursprünglich angenommen, wo auch noch von dieser dorischen Invasion gesprochen wurde. Sprich, der Greifenkrieger war bereits ein direkter Nachfahre jener Menschengruppen, die sich miteinander vermischt hatten und bereits lange in dieser Region sesshaft waren. Wie er gestorben ist, wissen wir nicht, oder ich habe zumindest keine neueren Analysen und Untersuchungen dazu finden können. Einerseits nimmt man an, dass er vielleicht unerwartet starb, andererseits meint man, dass man wirklich dazu nur spekulieren kann und noch keine Aussage treffen kann. Jedenfalls wissen wir, dass er vor dem Bau des berühmten Palastes des Nestor starb. Aber warum heißt er denn Greifenkrieger? Zwischen seinen Beinen wurde eine Elfenbeinplatte gefunden, wo eben ein Greif abgebildet wurde. Und allgemein wird das Symbol des Greifes häufig in der mykenischen Kunst dargestellt und man meint, dass dieses Symbol mit Stärke und Autorität assoziiert wurde. Allgemein können wir solche Kriegergräber nicht nur auf der Peloponnes finden, wie bereits erwähnt, sondern auch in anderen Regionen des Festlandes und später in der Ägäis. Das zeigt allgemein von einer Kultur, die kriegerisch geprägt war, wie eben auch später die vermehrten Befestigungen von Palästen zeigen. Denn so werden Paläste vermehrt ab der Palastzeit, also der Hochphase der Mykener, ausgebaut und errichtet. Wie wir wissen, gab es bereits Mauern im mittleren Helladikum, wie in Mykene, aber die berühmten zyklopischen Mauern wurden erst ab ca. 1350 v. Chr. Errichtet und um 1250 v. Chr. Erweitert. Diese zyklopischen Mauern finden wir nicht nur in Mykene, sondern auch bei anderen Palastzentren und sie konnten bis zu 8 Meter dick sein. Natürlich ist auch Mykene wieder hier für die zyklopischen Mauern deshalb sehr bekannt, aufgrund des sehr berühmten Löwentors, das man passiert, wenn man in die Stadt eintritt. Und das kann ich nur jedem empfehlen, also Mykene zur Besuchung. Das ist wirklich sehr eindrucksvoll, vielleicht auch ein bisschen später hin, damit man die Reisebusse verpasst und Mykene nicht so überfüllt ist. Man muss sich ein bisschen die Besuchszeiten ansehen, weil da machen 1-2 Stunden oder eine halbe Stunde schon oft einen Unterschied, wie lange man dort ist und sich das alles in Ruhe ansehen kann. Aber als ganz besonderes Beispiel, was Mauern betrifft, möchte ich Gla nennen. Gla liegt in Böotien und sticht deshalb hervor, weil es die bisher längste gefundene mykenische Mauer hat. Gla liegt allgemein auf einem Hügel und diese Mauer wurde in dem gesamten Siedlungshügel errichtet und ist ca. 2,8 Kilometer lang und zwischen 3 bis 5 Meter hoch. Allgemein ist das Areal, das besiedelt war, 10-mal so groß wie die Oberstädte von Athen und Tiryns. Aber es wurde kein Palast gefunden und ebenso ist Gla nicht im Schiffskatalog von Homer erwähnt. Also der Schiffskatalog, nur kurz als Erklärung, ist diese Aufreihung der verschiedenen Kontingente der Mykener bzw. Griechen, die nach Troja gesegelt sind. Und da sind die verschiedenen Herkunftsorte aufgelistet, ihre jeweiligen Anführer und auch die Städte mit den Kontingenten, die sie dorthin befehlen. Und wir haben viele dieser Städte finden in dem Sinn, dass wir sie identifizieren haben können mit archaischen, klassischen Städten. Aber manche, wie eben klar, konnten wir nicht mit einem dieser Städte, die erwähnt wurden, oder Orte, die erwähnt wurden, in Verbindung bringen. Deshalb wird auch vermutet, dass klar im Schiffskatalog unter einem anderen Namen niedergeschrieben ist. Der Abstand der Mauer zu der eigentlichen Siedlung ist ziemlich groß. Da, wo die Mauern in Mykene zum Beispiel direkt an die Siedlung angrenzen, tun sie es in klar nicht, sondern es befindet sich ziemlich viel Fläche zwischen Mauer und Häusern. Außerdem, sehr spannend für mich persönlich, hat die Befestigung mindestens 4 Tore, wobei man vor über 10 Jahren 2 weitere Ausfallstore entdeckt hatte. Es gibt einige Interpretationen dazu, welche Funktion klar konkret inne hatte, weil es ja eben kein Ballastzentrum war, aber trotzdem sehr eindrucksvoll. Einerseits wird spekuliert, dass es sich um eine Fluchtburg, wie wir sie auch aus späteren Jahrhunderten aus verschiedenen Kulturen kennen, handelt, oder auch ein Militärlager bzw. Warnlager. Und klar soll sich auch nicht selbst beherrscht haben, sondern soll, wie Forschende annehmen, von Nachbarstädten regiert worden sein wie Theben oder Orchomenos. Wir sehen also, dass die Mykener ihre Paläste und Städte sicherten und diese Sicherung auch ausbauten. Ob es jetzt gegen fremde Eindringlinge war oder sogar innere Feinde, also sich innere Machtkämpfe abgespielt haben, wissen wir nicht. Wobei man natürlich auch beides nicht ausschließen kann, aber es trotzdem Spekulation bleibt. Definitiv aber haben wir hier vielleicht wirklich eine konfliktreichere Zeit als vergleichsweise jene der Minoer, beziehungsweise als diese miteinander gelebt haben in Harmonie, unter Anführungsstriche, lange bevor die Mykener attackiert hatten. Den kriegerischen Aspekt in der mykenischen Gesellschaft unterstreichen auch diverse Abbildungen von gewaltsamen Konflikten. So etwa wie vorher erwähnt Siegelringe, Grabsteine, Fresken, in dem Fall auch welche, die in Knossos angefertigt wurden, nach der Eroberung der Mykener. Und einer der bekanntesten Darstellungen kommt aus Pylos, denn dort wird eine Schlachtszene wiedergespiegelt, wo verschieden ausgestattete Männer gegeneinander kämpfen. Mit ausgestattet meine ich, manche haben eine bessere Rüstung oder sind besser geschützt und andere tragen so eine Art Fell-Oberteil, würde ich jetzt nennen. Allgemein wird dieses Fresko auf das 13. Jahrhundert vor Christus datiert und es wird so interpretiert, dass hier Krieger aus Pylos gegen fremde Eindringlinge kämpfen bzw. diese abwehren. Man geht sogar so weit zu sagen, dass die Aristokratie der mykenischen Kultur aus einer Kriegerelite bestanden hat, beziehungsweise sich aus dieser zusammengesetzt hat. Das sehen wir auch in der Ilias, wo Könige selbst ihre Männer in den Kampf führen und direkt gegen ihre Gegner kämpfen, von Achilles bis Agamemnon und Ajax. Und ebenso sehen wir diesen militärischen Ethos, beziehungsweise dieser Brauch und diese Gewohnheit, der mit dem Heldentum dieser Figur einhergeht. Ein Ethos, der die griechische Landschaft selbst Jahrhunderte, nachdem die Mykener nicht mehr existiert haben, weiterhin prägte und beeinflusst hatte. Zumindest was auch das mythisch geprägte Denken angeht. In der griechischen Archaik sowie Klassik bis in den Hellenismus sind es meist Männer aus der Aristokratie, mit Beispielen Athen und Theben besonders, aber auch Könige selbst und hier als Beispiel Sparta und später Makedonien, die sich direkt an Kämpfen beteiligt haben, ihre Männer direkt auf dem Schlachtfeld befehligt haben und selbst den Tod finden konnten im Kampf. Doch gegen wen mussten sich die Mykener wehren, dass es überhaupt dazu kam, dass sie sich so aufrüsteten? Fremde Eindringlinge? Die Mykener selbst, sprich ihre Nachbarstaaten? Man nimmt an, wie bereits vorher auch erwähnt, dass es ein bisschen was von beiden ist. Ich weiß, dass ich es immer wieder stark verbinde mit der Ilias und die Mythologie erwähne, aber abgesehen von den mythischen Erzählungen, wo verschiedene griechische Städte miteinander immer wieder in Konflikt sind, können wir das auch Jahrhunderte später immer wieder beobachten. Also hier gibt es ein Muster. Man denke an Sparta gegen Athen, Sparta gegen Argos und viele andere. Ein Muster, das sich vielleicht wirklich von der mykenischen Zeit bis in den Hellenismus durchgezogen hat. Und so wie später sehen wir auch anhand der Kriegergräber, dass es womöglich die aristokratischen bzw. höhergestellten Männer waren, die sich überhaupt eine qualitativ hochwertige Ausrüstung und Waffen leisten konnten. Das wäre auch bei den späteren Hopliten, die uns eher ein Begriff sind, der Fall, denn auch dort war die Ausrüstung so teuer, dass das wirklich nur leistbar war für Männer höheren Ranges, beziehungsweise Männer, die ja, viel Geld verdient hatten. Aber weil wir jetzt auch viel über Rüstung, Waffen gesprochen haben und auch über die Ausstattung des Grabes vom Greifenkrieger, ist die Frage, wie war der mykenische Krieger ausgestattet und wie waren die Mykener als militärische Einheit überhaupt organisiert und waren sie das überhaupt, wenn man davon sprechen kann? Anhand der Vielfalt der Waffen können wir schon sehr gut beobachten, dass die Mykener wussten, sich rasch an verschiedene Kampfsituationen anzupassen. Zu den Waffen der Mykener gehörte unter anderem ein Speer, der meist mit einem Schild kombiniert wurde im Kampf, aber auch den Einsatz von Bronzeschwertern können wir spätestens ab dem 16. Jahrhundert vor Christus nachweisen. Bei Schwertern, Speeren und Schilden beobachten wir, dass es nicht nur verschiedene Arten gab, sondern dass die Mykener diese im Laufe der Zeit weiterentwickelt hatten, wie bereits vorher erwähnt. So waren Speere zunächst ziemlich lang, teilweise länger als 3 Meter und wurden vermutlich doppelhändig verwendet. Später wurden die Speere dann kürzer, womit diese leichter für das Stoßen verwendet werden konnten, als auch für das Werfen. Bei den Schwertern gab es lange und kurze Schwerter. Eine längere Art war bis zu 130 cm lang und 3 cm breit. Und die kürzeren hingegen zwischen 66 und 74 cm. Man nimmt eben an, so wie das auch bei den Hopliten später war, dass die kürzeren Waffen, also die kürzeren Schwerter, eher für den Nahkampf verwendet wurden. Und man kann bei beiden Arten beobachten, dass sie im Verlauf des 14. Jahrhunderts vor Christus weiter modifiziert und verstärkt wurden. Im 13. Jahrhundert, also das unter Anführungsstrichen letzte Jahrhundert der Mykener, wie ich es nenne, kann man beobachten, dass ein neuer Schwerttyp populär wurde, der sogenannte Naue Zwei-Typ. Habe ich bevor meinen Recherchen noch nie gehört. Aber ein Schwert, das womöglich auch einigen von uns stereotypisch in den Kopf kommt, wenn wir allgemein an die Bronzezeit denken. Hier ist auch interessant anzumerken, weil ich vorher von meinen Recherchen gesprochen habe, dass Schwerter allgemein in verschiedene Typen eingeteilt wurden und benannt wurden von Archäologen und Archäologinnen. Und in der ägäischen Bronzezeit werden sie in Typen A bis H eingeteilt, wobei jeder Typ eben die eigene phänotypische Merkmale aufweist. Und Naue 2-Typ ist bei den Typen E bis H verortet und somit bei den letzteren Typen, die zu der Bronzezeit gehören, bevor sie unter Anführungsstriche untergegangen ist. Man muss sehr vorsichtig mit diesem Begriff umgehen. Aber es bleibt ja nicht nur bei Schwertern und Speeren. Es gab auch Streitkolben, Äxte, Schleudern und Framen. Und ich hoffe, dass ich das richtig sage, weil ich diesen Ausdruck im Deutschen zumindest, im Deutschen zum ersten Mal gehört habe. Das sind nämlich kurze Wurfspeere. Ich kenne nur den englischen Begriff dafür und ich wusste nicht, dass es einen speziellen Begriff dafür auch im Deutschen gibt. Ich hätte sonst einfach nur Wurfspeer gesagt. Aber ebenso können wir den Einsatz von Bögen und Pfeilen in früherer Zeit nachweisen. Außerdem möchte ich anmerken, dass ich während meinen Recherchen über die Kriegsführung und das Militär der Mykener auf einen Kelch gestoßen bin, den man in Kreta gefunden hat. Und dieser soll aus dem 16. Jahrhundert stammen, also vor dem vermuteten Zeitpunkt der Ankunft bzw. des Angriffs der Mykener. Darauf zu sehen sind zwei Männer, die, wie es den Eindruck vermittelt, militärisch eingekleidet sind. Dabei hat einer der Männer einen Speer in der Hand und der andere ein langes Schwert. Bei einem macht es den Anschein, dass dieser einen Helm mit einer Art Kamm bzw. Schweif trägt und die Adorn der Literatur, wo ich diese Abbildung gefunden habe, identifizieren auch ein Schild auf dem Kelch. Bei allem, was die Minoer tragen, vermuteten die Autoren außerdem, dass diese militärische Ausstattung später auch von den Mykenern übernommen wurde, beziehungsweise teilweise von diesen integriert wurde. Und ich finde es deshalb interessant und erwähne es, weil ich ja letztes Mal einige Beweise oder Gegenargumente gesucht habe und vorgestellt habe, die für eine kriegerische Gesellschaft der Minoer sprechen und oder dagegen. Und ich habe bei meinen Recherchen, auch was Abbildungen abgeht, diesen Kelch nicht gefunden. Deshalb war ich ziemlich überrascht, weil es dann doch eher diese Theorie widerlegen würde von dem minoischen Frieden. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema und zur Verteidigung. Oder eben den, wie sich ein mykenischer Krieger verteidigen konnte, den Defensivwaffen. Denn dafür war der mykenische Krieger mit einem Schildhelm und Rüstung ausgestattet. Wo wir bei den offensiven Waffen eine ständige Modifizierung und Erneuerung beobachten können, können wir das eben auch bei den defensiven Waffen. Denn so waren mykenische Schilde anfangs sehr groß, sie werden auch als Turmschilde bezeichnet und konnten den ganzen Körper bedecken. Diese wurden aber dann kaum bis gar nicht mehr genutzt, nachdem der Bronzepanzer entwickelt wurde. Die häufigste genutzte Schildart war die der Achtform. Sie hat wirklich so einen Achtkorpus. Es sieht aus wie eine Acht, ja, daher auch der Name. Und es gibt auch eine ovale Schildart und eine Schildart, die mondsichelförmig aussieht. Die Schilder bestanden allgemein aus Holz, Tierleder und manche wurden auch mit einer Bronzelegierung verstärkt. Und man vermutet, weil ich ja vorher diese kleineren Schilde erwähnt habe, dass diese Mondsichelschilde und ovalen Schilde auch von Mykenern benutzt wurden, die von dem Pferd aus kämpften. Aber gehen wir zu den Helmen. Denn der wohl bekannteste Helm war mykenische Helm, ist der des Evenzahnhelms, der auch in der Ilias von Homer erwähnt und beschrieben wird. Wie der Name bereits sagt, bestand dieser aus vielen Evenzähnen, beziehungsweise wurde der Helm durch diese verstärkt. Und dieser Helm ist gut dokumentiert auf Abbildungen und wurde nahezu durchgehend von Anfang bis Ende der mykenischen Kultur genutzt. Aber es gab auch andere Helme, die ganz aus Bronze waren und diese konnten in verschiedenen Formen vorkommen. Und so hatten manche dieser Helme auch Hörner, beziehungsweise waren mit Hörnern verziert oder auch eindrucksvollen Helmkämmen. Eine der am besten erhaltenen Bronzerüstungen ist die sogenannte Dendra-Rüstung aus Mykene. Und diese besteht aus mehreren Platten von Bronze, die insgesamt die Brust, Rücken, Schultern und Hals schützen. Googelt es mal oder seht mal selbst nach, das sieht sehr spannend aus. Man ist komplett eingepackt mit dieser Rüstung. Es ist eben eindrucksvoll, aber sieht auch sehr schwer aus. Man glaubt auch, dass es abgesehen von der Rüstung auch Arm- und Beinschienen dazu getragen wurden. Aufgrund der Schwere, die diese Rüstung vermutlich hatte, nimmt man an, dass diese nur getragen wurde, wenn man von einem Streitwagen aus kämpfte, weil man sonst als Fußsoldat einfach sich kaum bewegen konnte, auch noch dazu, also dass man eingeschränkt war. Aber ich möchte auch hier hinzufügen, dass es das bisher einzige Exemplar bzw. Überreste sind, die auch so gut erhalten sind, die gefunden wurden. Und daher ist auch schwer zu sagen, ob es allgemein weit verbreitet war oder eben nur unter Eliten, die sich das überhaupt leisten konnten. Nachweislich wurde auch eine weitere Art Rüstungsart verwendet, nämlich eine Art Schuppenpanzer, der vor allem gegen Ende der mykenischen Zeit benutzt wurde und vermutlich auch bewegungsfreundlicher war. Und weil wir es erwähnt haben, ja, die Mykener haben Streitwegen benutzt, ein Trend, der definitiv nach ihrem Untergang spätestens ausgestorben ist für die Kriegsführung. Sie waren in dieser Zeit auch nicht die einzigen, die auf Streitwegen für den Krieg zurückgegriffen hatten. Das wohlberühmteste Beispiel sind die Ägypter. Streitwegen wurden dabei meist von zwei Pferden gezogen und anhand von Linie B-Täfelchen wissen wir, dass der Ballast von Pylos einige hundert, also so circa 600 bis 700, unterbringen konnte bzw. in Besitz davon war. Später wurden dann Streitwegen leichter gemacht und waren weniger wuchtig und ebenso wurden sie vermutlich auch nicht mehr direkt in den Kampf eingesetzt, sondern dienten eher dazu, nehmen Forschende an, dass man auf dem Schlachtfeld hin und her transportiert werden konnte schnell. Nachdem wir also wissen, wie armenische Krieger ausgestattet war, gehen wir weiter dazu, wie das Ganze überhaupt organisiert war. Beziehungsweise wissen wir oder können wir überhaupt von einer Organisation sprechen? Hinweise auf eine Organisation und welche verschiedenen Militäreinheiten es gegeben hat, geben uns erneut Abbildungen zum Waffenfunde. So geht man davon aus, dass es eine schwere Infanterie gegeben hat mit Speeren, Schilden und manchmal auch eine Rüstung. Denn das war hier nicht unbedingt ein Muss. Wir können das auch von Abbildungen nehmen. Diese Schlachtszene, die ich vorher aus Pylos erwähnt habe, dort können wir auch sehen, dass die pylischen, ich nenne es mal pylischen Krieger, auch keine Rüstung tragen, sondern sogar oben ohne sind. Anhand von Abbildungen meint man eben auch eine leichte Infanterie zu erkennen, die die Schwere vielleicht unterstützt haben könnte. Und eben diese Krieger von vorher könnten dieser angehört haben, weil sie gar keine Rüstung getragen haben, aber manchmal auch keine Helme. Die aus der Schlachtszene tragen Helme. Und man spricht auch davon, dass die leichte Infanterie manchmal sogar nichts anderes gehabt hat als Waffen. Und das reicht von Wurfwaffen bis zu Keulen. Bogenschützen wurden womöglich auch eingesetzt. So eben auch, wie man aus Abbildungen sieht, von einem Streitwagen aus. Obwohl man hier anmerken muss, dass die Abbildung, wo man diese Szene sieht, es sich um keine Kampfszene handelt, sondern um eine Jagdszene. Allgemein wurden jedoch auch andere Fernkampfwaffen vermutlich eingesetzt, wie Schleudern. Auch wie vorher erwähnt, vermutet man, dass es teilweise berittene Krieger gegeben hat. Aber inwiefern diese integriert waren in die Truppe, beziehungsweise welche Rolle sie gespielt haben, wissen wir nicht. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Konflikte auf See stattfanden. Die größten Schiffe der Mykener sollen ca. 42 bis 46 Ruderer Platz gehabt haben, ergänzend zu der anderen Besatzung, wozu Krieger zählten. In Pylos sind 600 Ruderer verzeichnet, die an verschiedenen Orten stationiert wurden. Pylos liefert uns allgemein mit ihren sehr gut und vielen erhaltenen Defilchen einen weitaus tieferen und weiteren Einblick in die Organisation von Militär und Schutz, in dem Fall der Region bzw. des Königreiches, wenn wir davon sprechen können. Denn so wird davon berichtet, wie 800 Männer zur Bewachung der Küste eingeteilt wurden und das in 10 verschiedenen Sektoren, die jeweils jemandem unterstellt waren, also einem Vasallen des Königs bzw. einem Gefolgsmann von ihm oder Frau. Da diese Täfelchen in die spätere mykenische Zeit datiert werden, wird diese Organisation und dieses Handeln, diese Männer auf diesen verschiedenen Sektionen aufzuteilen, mit dem Aufkommen der Seevölker verbunden, beziehungsweise den Schutz gegen diese. Aber es gibt genauso die andere Interpretation, dass es ein routiniertes Vorgehen war während dieser Zeit. Man spricht, in diesem Zusammenhang wird auch das Monat erwähnt, in dem das getan wird, und es wird wortwörtlich, ich habe den mykenischen Namen nicht zur Hand, aber es wird das Segelmonat genannt. Also sprich, einfach ein normaler Prozess in dieser Zeit. Aber wie sieht es jetzt aus mit den Mykenern als Aggressoren? Beziehungsweise gibt es irgendwie Anhaltspunkte, die vielleicht eine gewaltvolle Invasion und Eroberung Kretas unterstützen? Ja, die gibt es. Und die finden wir in einer Beschwerde bzw. Anklage der Hethiter, genauer gesagt des hethitischen Königs. Konkret beschwert sich hier der hethitische König, der vermutlich Tutalia der Erste bzw. Zweite war, über die Überfälle und militärische Einmischung eines Mannes namens, und ich hoffe, das spreche ich richtig aus, weil ich habe mich nicht mit der hethitischen Sprache beschäftigt, ein Mann namens Atasia. Und diesen beschreibt er als einen Mann, der aus einem Land namens, erneut hier ein hethitischer Begriff, ein Land namens Ahiawa stammt. Dabei wird Ahiawa von den Forschern mit Achaia und dementsprechend dem griechischen Festland gleichgesetzt. Und hier möchte ich ganz kurz erklären, was bedeutet überhaupt Achaia. Der Name, Regionsname Achaia, beziehungsweise der Begriff für die Achaia als menschliche Gruppe, ist einer der drei Begriffe, die Homer verwendet, um die Griechen zu beschreiben, die gegen Troja ziehen. Und daher vermutet man, dass das einer dieser Eigenbegriffe oder Eigenbezeichnungen der Mykene hat sein können. Aber dazu können wir gern auch in einem anderen Video eingehen, weil Begriffsgeschichte und Sprache wird auf jeden Fall nochmal einen wichtigen Punkt spielen, wo ich mir überlege, dass ich dazu eine eigene Episode mache. Aber auch zu dem Namen Atausia, beziehungsweise zu der Person Atausia, möchte ich tiefgehend in einer anderen Episode eingehen. Der Name dieses Mannes selbst soll eine Hethitisierung seines mykenischen Namens gewesen sein. Und Forschende setzen diesen Namen oft mit dem Namen Atreus oder Atreus gleich. Korrekte Aussprache, bitte mich nicht anprangern. Es gibt vielleicht verschiedene Aussprachen. Ich sage immer Atreus, es gibt aber auch Atreus. Und wichtig ist hier zu wissen, dass Atreus bzw. Atreus der Name eines mythischen mykenischen Königs war. Und dieser Atreus war der Vater von Agamemnon und Menelaos. Doch kommen wir zurück zur Beschwerde. Denn diese wird auf das ca. 15. bis 14. Jahrhundert datiert. Also genau die Zeit, wo die Invasion von Kreta datiert wird. Allgemein wird darüber berichtet, wie Atausia hethitische Vasallen an der anatolischen Küste attackiert. Wobei das heutige Milet als militärischer Stützpunkt interpretiert wird. Oder als sein militärischer Stützpunkt interpretiert wird. Ein Ort an der anatolischen Küste, wie man vermutet, der schon länger unter mykenischer Kontrolle stand, beziehungsweise unter ihrem Einfluss. Interessant ist hierbei der Auszug von der Anklage, wo ein Kampf beschrieben wird zwischen Atausia und Maduvata. Maduvata war ein Vasall und Prinz der Region aus Arsava, es tut mir leid für die Aussprache, Arsava, die eben ein Vasallenstaat von den Hethitern war. Und hier der Ausschnitt. Kisnapli zog in die Schlacht gegen Atausia. 100 Streitwagen und Infanterie von Atausia stellten sich auf. Und sie kämpften. Ein Offizier von Atausia wurde getötet und einer unserer Offiziere, Zidanza, wurde getötet. Dann ging Atausia zu Maduvata und er zog sich in sein eigenes Land zurück. Aber warum ist dieser Ausschnitt so interessant für uns? Das liegt daran, dass es den Anschein macht, dass es nur zwei Tote gegeben hat und das indizieren könnte, dass es sich um einen Zweikampf zwischen zwei hochgestellten Männern handelte. Solche Zweikämpfe werden auch in der Mythologie beschrieben und sie werden vor allem stark mit dem Ethos von Ehre und Ruhm verbunden. Und Spoiler, es ist nicht ganz klar, beziehungsweise lässt sich schwer sagen, wer jetzt gewonnen hat und wer nicht. Aber Atausia hat nicht nur Anatolien attackiert. Es sind auch Angriffe auf, und es tut mir leid, ich weiß die korrekte Aussprache nicht, Alassia verzeichnet. Und Alassia ist das heutige Zypern. Also gehen wir davon aus, dass Atausia nicht der einzige Warlord, wie ich es jetzt mal nenne, war. Weil wir haben eben keine genaue Titelbezeichnung oder Stellung, die er innehatte von den Hethitern. Eben gehen wir davon aus, er war nicht der einzige Warlord, weil dann würde es auch wieder die kriegerische Natur der Mykener unterstreichen und auch ihre Expansion. Genauso würde es die Annahme unterstützen, wie bereits in der letzten Episode zu den Minoren erwähnt, dass die Mykener nicht eine homogen geformte militärische Truppe waren und auch nicht als eine solche angegriffen haben. Sprich, es gab keine große gemeinsame Organisation, sondern dass es einzelne Truppen und Kontingente waren, die jeweils ihren eigenen Anführer hatten. Genauso unterstützt es bis zu einem gewissen Teil in meiner Ansicht nach, dass die Eroberung Kretas nicht in einem Stich stattgefunden hat. Denn auch Atausia greift nicht einmal an, sondern mehrmals. Ich denke zweimal mindestens. Vermutlich auch, um sich zu sammeln, aber auch ein anderer wichtiger Aspekt, den wir vor allem besser ab der Archaik, zumindest in Griechenland, beobachten können. Konflikte finden primär im Sommer statt, also militärische Konflikte. Aber warum? Nun, meistens ist es die Zeit, wo man Äcker bereits bestellt hat und die Ernte wird dann im Herbst eingeholt. Also nur in diesem Zeitfenster konnten sich Poleis leisten, in den Kampf zu ziehen, denn man musste noch rechtzeitig im Herbst heimkommen und man musste insgesamt als Stadt, als Siedlung über den Winter kommen. Und das bedeutete, dass die Männer dementsprechend rechtzeitig zu Hause sein mussten, damit man gemeinsam die Ernte einholt. Ebenso möchte ich hinzufügen, dass der Sommer bevorzugt wurde, um auf See zu stechen. während meiner Arbeit, das war wirklich nur eine Pro-Seminararbeit über die Perserkriege, habe ich mich ein wenig mit Seeschlachten beschäftigt. Allgemein ist hier zu erwähnen, dass man es allgemein verhindert hatte, im Winter auf See zu stechen, egal ob auf der Ägäis oder dem Mittelmeer. Ich denke, bis heute ist es eher nicht wirklich empfohlen, im Winter auf See zu stechen. Abgesehen davon, dass die Winde sich je nach Jahreszeit ändern, mal stärker, mal schwächer sind und deshalb tückisch sind und schwer einzuschätzen, ist auch die Topographie der Ägäis manchmal auch zum Nachteil. Man kommt zwar relativ rasch von einer Insel zur nächsten, meistens innerhalb von einer Tagesreise oder wie wir auch bereits erklärt haben, sondern auch kann manchmal, wenn da so ein starker Wind kommt und neben dir eine Felswand ist, weil alles doch sehr eng sein kann, je nachdem eben, wo man sich auf der Ägäis befindet. Ja, das kann dein Schicksal auf dem Schiff besiegeln. Also war der Sommer vielleicht auch hier die Zeit, wo Angriffe geboomt haben und Kreta deshalb auch unter Anführungsstriche verzögert erobert wurde. Oder in mehreren Etappen und vermutlich auch nicht immer von dem gleichen Warlord mit seiner Truppe. Allgemein wird sogar angenommen, dass jene Angriffe der Mykener auf Anatolien als spätere Inspiration des Trojanischen Krieges gedient hatten. Jetzt so gegen Ende, wir sind wirklich schon am Ende. Möchte ich auch noch erwähnen, dass es Forschende gibt, die meinen, dass Mykener teilweise als Söldner angeheuert wurden und das so weit bis nach Ägypten und vielleicht auch umgekehrt, sprich, dass auch ägyptische Söldner in der Ägäis teilweise gekämpft haben. Dazu habe ich aber nicht wirklich viel gefunden. Ich bin jetzt auch ehrlich, dass ich mich da auch bei dieser Söldner-Thematik nicht so reingefuchst habe und daher erwähne ich es nur so am Rande. Die Konklusion dazu war, das Heer oder die Truppen der Mykener organisiert. Ich weiß nicht, ob man von einem Heer sprechen kann. Ich habe auch von einigen Forschenden gelesen, die es vermeiden, von einem wirklich organisierten Heer zu sprechen, wo es auch eine gemeinsame Taktik gegeben hat oder ein taktisches Vorgehen und bewusste taktische Entscheidungen getroffen wurden. Das können wir einfach sehr schwer bis gar nicht sagen. Auch ich würde jetzt nicht sagen, es gab fix eine schwere Infanterie, fix eine leichte Infanterie. Ich glaube, das konnte einfach variieren, weil wir dürfen eben nicht vergessen, dass wahrscheinlich auch, und das werden wir aber in den nächsten Episoden uns näher ansehen, dass die meisten Leute nicht der Aristokratie angehörten, sondern Bauern waren, das Land bestellten und dementsprechend auch nicht Zeit hatten und das Geld hatten, in ihre Kampfausbildung zu investieren und auch dementsprechend in ihre Ausrüstung. Und deshalb müssen wir hier auch eben sehr, sehr vorsichtig sein. Ich weiß auch nicht, ob man von Berufssoldaten reden kann. Wir wissen, darauf gehen wir auch ein, dass es Berufsruderer gab. Es gab sicher auch Berufssoldaten, vor allem in höheren Ebenen, wie wir auch anhand von Pylos erkennen können, wo es definitiv ein bisschen organisierter war. Aber wir können leider nichts zu den anderen oder fast nichts zu den anderen Ballastzentren sagen diesbezüglich. Und wir sind bereits am Ende. Also können wir jetzt am Schluss sagen, dass die mykenische Kultur eine kriegerische war? Ja, definitiv anhand der Funde und Belege von archäologischen bis Inschriften oder Schriften mehr Nachweise und Hinweise als bei den Minoern und eindeutigere, sagen wir es mal so. Also können auch, nachdem wir das alles beleuchtet haben und zusammen angesehen haben, annehmen, dass Kreta wirklich erobert wurde, würde ich persönlich jetzt schon sagen. Also viele Beweise, auch wenn man es sich ansieht, Adasia, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Oder halt zumindest, ich weiß nicht, wie ich ihn aussprechen soll. Zumindest an ihm können wir sehen, dass ja schon aggressive Politik möchte ich nicht sagen, aber es sind auf jeden Fall Aggressionen bestanden gegenüber anderen Ländern, Regionen und Kulturen. Daher finde ich jetzt wirklich nicht abwegig zu sagen, dass auch wie Forschende sagen, dass in mehreren Etappen stattgefunden hat und das nicht in einem Mal erobert wurde, sondern wirklich über eine Generation, zwei Generationen hinweg. Aber das Militär und Kriegswesen ist ja nur einer der Aspekte der mykenischen Kultur und Gesellschaft, die auch, würde ich jetzt mal so behaupten, definitiv mal natürlich die Ilias geprägt hat. Und die mythologische Erzählung, als auch allgemein die Kultur Griechenlands über die späteren Jahrhunderte und anderen Epochen hinweg. Und obwohl wir ein weiteres Mal die Seevölker angeschnitten haben und diese ja in engen Zusammenhang mit dem Militärwesen der Mykener stehen, bin ich bewusst nicht auf sie eingegangen, weil ich diese erst gegen Ende dieser gesamten Serie über das Ende der Bronzezeit in Griechenland behandeln möchte. Dafür möchte ich noch etliche andere Aspekte und Themen aus der mykenischen Kultur behandeln. Und nächstes Mal möchte ich erneut auf einen großen zwischenmenschlichen Aspekt eingehen, nämlich die Hierarchie und gesellschaftliche Organisation der mykenischen Kultur. Sprich, gab es Könige? Gab es unter den Königen noch Leute? Gab es Priesterämter? Gab es eine Bürokratie? Das alles finden wir beim nächsten Mal heraus.
Am Ende der Episode möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch diese Episode angehört habt. Es bereitet mir eine unglaubliche Freude, meine Leidenschaft zum antiken Griechenland und allgemein dem Altertum mit euch zu teilen. Und ich hoffe natürlich, dass es euch ebenso Freude bereitet, davon zu hören und zu lernen. Außerdem würde ich mich über ein Abo freuen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt und ebenso über eine Bewertung. Damit würdet ihr mich unglaublich unterstützen, dass der Podcast weiter wächst und an Reichweite gewinnt. Und ich freue mich bereits auf eure Wiederkehr in den kommenden Episoden.